Für Nicht-Betroffenen ist das so einfach zu sagen, flapsig, hier verzichte auf normal auf Toilette gehen und lass einen Beutel an die Bauchdecke liegen.
Aber für mich war es halt wirklich, also als ich die Diagnose gehört habe, halt gedacht, ja, das war denn.
Und das lässt mich dann natürlich vor so einer Diagnose wie, Sie haben Darmkrebs, nicht ohnmächtig erscheinen, sondern ich weiß ja, was alles machbar und möglich ist und sehe auch die Patienten, die danach einfach geheilt sind.
Wenn es darum geht, den Medizinbereich zu finden, über den man am wenigsten spricht, dann haben wir ihn wohl gefunden. Das Tabuthema Nummer 1, der Darm. Täglich arbeitet er im Verborgenen, unermüdlich, ohne dass wir groß darüber nachdenken. Rund eine Tonne Nahrungsmittel wandert jedes Jahr durch eines unserer größten Organe. Verdreht, verwinkelt, hochkomplex. Und doch ist das, was am Ende dabei herauskommt, für uns alle vor allem mit Scham besetzt. Etwas, über das wir lieber schweigen. Dabei ist der Darm noch längst ein Trendthema. Ich sage nur Mikrobiom. Der Darm steckt voller Überraschungen. Er hat ein eigenes Nervensystem, beherbergt mehr Mikroorganismen als jedes andere Organ und spiegelt unsere Gewohnheiten, ja sogar unsere Emotionen wider. Also ein eigenes kleines Ökosystem. Und zwar ganz individuell bei jedem von uns. Kein Darm ist wie der andere und kein Medizinbereich sollte peinlich sein. Und vielleicht ist es eben doch kein stilles Örtchen. Heutige Station, Klinik für Koloproktologie am Vivantes Humboldt Klinikum in Berlin-Reinickendorf. Ich bin Nelly und das ist die 5. und damit letzte Folge der 3. Staffel von Echt krank.
Also bei mir war das bei meinem Hausarzt ein Zufallsbefund. Ich habe gesagt, mir piekt es immer hier unten. Und dann schwupps war ich vor einem Jahr im Krankenhaus.
Der Arzt, der mich dann da untersucht hat, ja, hat mich abgetastet, hat sich meine Beschwerden angehört. Und mein Glück oder nicht mein Glück war, ich hatte einen Abszess im Bauch. Und der ist im Krankenhaus, also während in der Notaufnahme, geplatzt, der Bauch.
Ich hatte überall auf der Blase. Das heißt, ich konnte auch nichts mehr trinken. Ich habe immer mehr abgenommen. Und mich übergeben und so weiter. Und die wollten mich operieren. Die wollten mir einen Stoma setzen. Und vielleicht hätten sie den Tumor gar nicht erkannt.
Pieken, platzen, riechen. Scheint, als wären wir schon mittendrin in den Auswüchsen des Darms. In Erkrankungen, von denen du eventuell noch nie etwas gehört hast. Mit Verläufen, die du dir gar nicht vorstellen kannst. Und weißt du, was ein Stoma ist? Keine Sorge, die Erklärung kommt später. Jetzt hast du jedenfalls erstmal 3 Patientinnen kennengelernt. Doris, Regina und Conny. 3 Frauen, 3 Geschichten, jede für sich einzigartig. So einzigartig wie ihre Darmgesundheit. Sie sprechen über das, was sie erlebt haben, über ihre Themen und Herausforderungen. Und gleichzeitig haben sie eine gemeinsame Schnittstelle. Behandelt wurden alle 3 von Dr. Bouassida.
Ich bin Skander Bouassida. Ich bin Arzt, Chirurg, Viszeralchirurg, Proktologe. Ich bin Chefarzt der Klinik für Koloproktologie und leite das Darmzentrum und viszeralonkologische Zentrum am Vivantes Humboldt Klinikum.
Klinik für Koloproktologie. Gar nicht so einfach auszusprechen.
Ja, furchtbarer Name, ne? Also streng genommen ist das die Wissenschaft von Dickdarm und Enddarm. Das ist so in Deutschland, dass die Spezialisierung hinterherläuft. Auf dem Rest der Welt gibt es den Großchirurgen, der von Kopf bis Fuß alles macht, immer weniger oder gar nicht mehr. Und Colorectal Surgeon oder Koloproktologe ist die Regel, dass der Oberbauch und Unterbauch getrennt sind. Und in Deutschland ist das ganz neu. Und deswegen ist dieser Begriff wenig bekannt. In Berlin gibt es nur 2 Kliniken.
Ein sperriges Wort, hinter dem sich ein hochspannendes Fachgebiet verbirgt. Im Grunde ist es die erweiterte Form der Proktologie. Statt sich nur mit dem allerletzten Abschnitt unseres Verdauungstrakts zu beschäftigen, schaut die Koloproktologie auf den gesamten Dickdarm und den Enddarm und Anus. Und damit öffnet sich ein riesiges Feld. Von Krebserkrankungen über Inkontinenz, entzündliche Darmerkrankungen wie Morbus Crohn und Colitis ulcerosa bis hin zu Darmentleerungsstörungen. Dazu kommen Eingriffe in der rekonstruktiven plastischen Chirurgie und immer häufiger auch hochmoderne robotische Operationen. Kurz gesagt, hier geht es um alles, was im Dickdarm und Enddarm passieren kann und darum, wie Medizin und Chirurgie Lösungen dafür finden.
Das ist schon das Organ, was die übelriechenden Reste entsorgt. Diese übelriechenden Reste sind ekelerregend, die sind auch giftig, toxisch. Das ist das schlimmste bakterielle Mischung, die da umherschwimmt. Die Darmwand ist wenige Millimeter dick. Die trennt uns von bakterieller Atombombe zu Keimfreiheit und gesund. Deswegen auch ein belastetes Organ und deswegen die häufige Entartung und die vielen, vielen Krankheitsbilder, die damit verbunden sind. 1,5 Meter Dickdarm sind viel, viel häufiger krank als 6 Meter Dünndarm.
Der menschliche Darm ist beeindruckende 5,5 bis 7,5 Meter lang. Natürlich abhängig von der jeweiligen Körpergröße. Davon entfallen etwa 5 bis 6 Meter auf den Dünndarm und nur rund 1,5 Meter auf den Dickdarm. Damit nimmt er eine riesige Fläche unseres Körpers ein. Und trotzdem, den Darm schenken wir immer noch zu wenig Aufmerksamkeit.
Gerade Berlin, die tabulose Stadt überhaupt, stimmt nicht. Das ist das allerletzte Tabu. Stuhlinkontinenz, um es mal zu nennen, ist das einzige Thema, wo es keine Werbung für Produkte gibt.
Die Werbung spricht ständig über Blasenschwäche, Reizdarm oder den Weg zu einer gesunden Darmflora. Aber Stuhlinkontinenz? Fehlanzeige. Doch stell dir vor, du verlierst die Kontrolle über den Stuhlgang. Was würdest du tun?
Es geht um viel Menschliches. Die Kontinenzleistung ist ja eine soziale Aufgabe. Bei Herzstillstand fällt man tot um. Aber wenn die Kontinenzleistung kaputt ist, könnten wir uns beide, wenn ich die Hose voll hätte, könnten wir beide uns hier nicht in Ruhe unterhalten. Und da entsteht über dem Krankheitsleidensdruck per se zusätzliches Leidensdruck, der manchmal ganz immens ist. Wir haben regelmäßig Patienten, die jahrelang isoliert in der eigenen Wohnung sich einsperren, gar nicht rausgehen, Abstand zur Toilette, nicht weniger als 2 Meter und Ähnliches. Also das trennt Menschen voneinander. Stuhlinkontinente, darmkranke Patienten sind häufig isoliert, alleingelassen. Sie haben selber Schwierigkeiten, darüber zu reden.
Und dann gibt es Patientinnen wie Regina, die genau diesen Mut zeigt. Denn sie geht ganz offen mit ihrer Erkrankung um.
Ich kann auch im Bekanntenkreis darüber offen reden. Also alle, die wissen, was ich durchgemacht habe. Und ich meine, jeder fragt mich, wie geht's dir denn oder so. Ich bin dankbar, dass es so einigermaßen funktioniert. Mein Name ist also Regina. Ich wohne in Reinickendorf, weil ich selber aus der Pflege komme. Ich war 45 Jahre Kinderkrankenschwester.
Ja, die liebe Regina. Das sind fast schon Familie, so viel haben wir zusammen durch. Kurz vor der Pandemie ist sie an Darmkrebs erkrankt.
Das fing im August, September 2020 an. Ich hatte ja vorher 2007 schon mal den ersten Krebs. Und das, was mir denn passiert ist 2020, war wirklich ein Albtraum.
In diesem Rahmen war das so, dass dieser Tumor sich durch Organe durchgefressen hat. Die Besonderheit von Krebs ist ja, dass es nie aufhört zu wachsen und dass es zerstörerisch in die Umgebung hinein wächst. Und dabei hat es durch die Darmwand durchgebrochen, ist reingewachsen in die Blase, in die Vagina und dann letztendlich durch die Bauchdecke heraus. Und dadurch floss Stuhl und Eiter über die Bauchdecke nach außen.
Es war tierisch schmerzhaft und übelst riechend, was da rauskam. Die haben den auch nicht mehr zugekriegt. Es lief alles raus, was da inhaltsmäßig da war.
Leidensdruck ist sehr hoch und da kann man nicht einfach Schmerzmittel wegtun. Es stinkt einfach, es ist entzündet, es ist ziemlich furchtbar. Sie hatte schon mit ihrem Leben abgeschlossen.
Und dann haben sich mehrere Ärzte zusammengetan und haben mir prophezeit, dass ich keinerlei Chance mehr habe, um weiter in diesem Leben zu stehen. Also es war dann so, dass die kamen und haben gesagt, sie können mich nur noch palliativ behandeln. Also ich kann nicht mehr nach Hause. Naja, da schoss er natürlich erstmal alle durch den Kopf. Aber ich war ja auch erst 63.
Und wir wurden von den Palliativmedizinern, wurde ich gebeten zu schauen, ob man da was machen kann. Das war das erste Mal, dass ich sie kennenlernte, war in diesem Zustand. Bis dahin war sie immer extern behandelt worden. Also erst Kontakt in dem Zustand, schwerst kranke Frau, starke Frau, die aber offensichtlich mit ihrem Leben abgeschlossen hatte.
Ja, und dann lag ich da und dann kam Herr Pusita auf mich zu und hat gesagt, Frau Maratea, ich möchte mal mit Ihnen reden, ich sehe da noch eine Chance.
Sie hat darum gebeten, wenn Sie was tun können, dann tun Sie es. Haben wir Diagnostik gemacht, haben wir ihr also eine Operation angeboten. Der erste Eindruck war dieser wie ein schwangerer Bauch, diese große Beule an der Bauchdecke. Und ich fand die ganz beweglich, also nicht so hart eingewachsen in die Umgebung. Es lief über mehrere Gespräche, weil das schon weitreichende Konsequenzen hatte. Ist ein komplettes Switch des Konzeptes. Also bis dahin war so wenig wie möglich machen, nur Schmerztherapie, Begleitung, Lebensende. Und jetzt kommt der Chirurg und sagt, wir machen eine riesige Operation, gefolgt von einer ganzen Reihe, ist ein mehrzeitiges Konzept, mit dem Ziel, das alles zu bereinigen. Das ist schon ein Wort. Das haben wir auch erstmal mit ihr. Sie war sofort dabei. Sie ist schon eine Kämpfernatur.
War natürlich auch eine 9-stündige OP. Ja, und wie ich denn nachher gelandet bin, war natürlich klar. Sämtliche Schläuche, Intensivstation, Nasensonde, alles das, was ich nicht wollte. Aber es ging mir aber auch eine Zeit lang sehr, sehr schlecht, auch nach der Operation. Also ich hatte noch weitere 11 OPs, Darm-OPs, weil es waren immer wieder Zwischenfälle, die er nicht vorhersehen konnte.
Ich weiß nicht, welche Gedanken dir in den letzten Minuten durch den Kopf gingen. Man kann es sich nicht mal im Ansatz vorstellen, was Regina durchgemacht hat. Vor allem immer noch Hoffnung sehen, wenn alle anderen schon abgeschlossen haben.
Also mein Mann war ja da auch wirklich top. Der hat mich ja gepflegt, also wirklich Hut ab von meinem Mann. Also er würde es auch immer wieder tun. Meine Schwester sagt immer, Italiener, den nächsten Mann, den sie heiratet, ist auch ein Italiener. Weil die Südländer sind halt für diese Familiäre und er ist da wirklich besonders drin, ja. Also er hat sich so viel Mühe gegeben, er hat mir das Laufen wieder, er hat mich immer durch die Wohnung gesagt, du musst laufen.
Ihr Mann, der ganz lieb, die beiden sind total lieb, romantisch verliebt seit 30 Jahren, hat sie immer unterstützt. Wir haben das dann interdisziplinär mit den ganzen anderen Fachrichtungen angesprochen, haben das gemacht. Es hat 2 Monate Krankenhausaufenthalt gedauert, die sehr schwierig für die Patientin waren, für uns auch.
Dann habe ich also insgesamt, also von so Oktober bis Dezember gekämpft und jede OP, die ich da mitgenommen habe, also ob es egal, wo ich war, im OP-Bereich haben die gesagt, nicht schon wieder Frau Marat her auf den Tisch. Es war wirklich hart, die Zeit. Also ich hatte ja auch 35 Kilo abgenommen in der Zeit. Also ich habe alles gehabt und habe auch wirklich alles da mitgenommen, was mitzunehmen ging. Ich hatte nachher noch eine Lungenentzündung, musste auf der Intensivstation eine Weile beatmet werden. Dann war der Bauch nicht richtig zu. Die haben also auch sehr viel an den Darm wegschneiden müssen. Es hieß ja erst, sie kriegen Anus Preta. Die Blase mussten sie komplett entfernen. Also ich habe einen Urinstoma, aber ich brauchte keinen Stoma für den Stuhlgang. Also er hat gesagt, der Darm ist zu kurz, um dass man dann einen Sprung anbringen kann. Also er hat alles Möglichste gemacht, dass das auf normalen Wege geht und das geht auch.
Stoma ist jetzt schon ein paar Mal gefallen. Ganz ehrlich, ich hatte es vorher auch noch nie gehört.
Das Wort Stoma per se bedeutet Mund auf Griechisch. Ein Stoma ist eine Öffnung eines Hohlorgans an die Haut. Der Darm entleert sich normalerweise über den After in die Kloschüssel, wenn es einen Grund gibt, der vorübergehend oder endgültig dagegen spricht, dann stirbt man. Um das zu vermeiden, kann der Darm seitlich oder endständig an die Bauchdecke vernäht werden, über eine Öffnung, ein Loch. Und dann kann ein Beutel darauf geklebt werden und der Stuhl entleert sich nicht mehr über den Po in die Kloschüssel, sondern über die Bauchdecke in diesen Beutel. Das ist eine Operation, sowas anzulegen. Wenn man das hat, tut es nicht weh. Das ist eine Sorge häufig vom Patienten, dass es wie eine Wunde sein könnte. Nein, Darm ist hat keine Gefühle in dem Sinne. Obwohl enger Zusammenhang mit Emotionen, aber keine Schmerzempfinden an der Darmwand. Wenn das gut angelegt ist, Stoma-Qualität, chirurgische Qualität der Stoma, das ist gar nicht einfach. Wenn das gut angelegt ist, gut abdichtet mit dem Beutel, dann riecht es im Prinzip nicht. Dann sieht man davon wenig. die Körperpflege, die wir alle als 2- und 3-Jährige gelernt haben, nach dem Stuhlgang sich den Po sauber zu machen, muss man dann als erwachsener Mensch neu lernen mit diesem Stoma. Das ist auch eine Lernkurve, die teilweise mit einem Leidensdruck verbunden ist. Da gibt es Studien zu, dass das erste halbe Jahr die Stomaträger schon über eine depressive Phase kommen, wo sie ihr Körperbild neu erlernen müssen und diese körpereigene Pflege am Stoma erlernen müssen. Danach ist die Lebensqualität im Vergleich zu den Stuhlinkontinenten deutlich höher.
Regina brauchte zwar kein Stoma für ihren Darm, denn der konnte, wie du gehört hast, wiederhergestellt werden. Stattdessen hat sie ein Urinstoma, also einen operativ geschaffenen Ausgang der Blase. Doch auch damit hat sie gelernt, umzugehen.
Und dann war sie tumorfrei. Dann musste sie sich daraus erholen, hat nochmal 2 Monate Reha gedauert. Und das ist jetzt 5 Jahre her. Sie ist krebsfrei und kommt in ihrem Leben wirklich sehr gut zurecht. Ist eine Frohnatur, ein Sonnenstrahl.
Das, was den Fall so besonders macht, ist die Entscheidung von Regina. Sie hatte Alternativen. Den palliativmedizinischen Weg mit minimalen Maßnahmen und einem Aufenthalt im Hospiz. Oder den schweren, langen Weg mit großen Operationen. Ein Weg, der schmerzhaft sein kann, der scheitern kann, bei dem auch Komplikationen auftreten können.
Man muss ehrlich den Leuten auch sagen, wie schwer oder nicht, wie schlecht die Prognose ist oder nicht. Und dann können die informierten Menschen entscheiden. Man muss fähig sein, das den Leuten zu erklären in ihrer eigenen Sprache, so dass sie es verstehen. Und dann hat man seinen Job genügend getan. Ärzte sollten mehr Zeit haben, um nachzudenken, um solche Spezialfälle eben sich Gedanken darüber zu machen. Die sollten mehr Zeit haben, um zu sprechen mit Mitarbeitern und mit den Betroffenen. Und mehr Zeit haben zum Operieren und weniger Papierkram, Papierkram, Papierkram. Das ist furchtbar.
Wie wichtig solche Gespräche sind oder besser gesagt, wie viel Gewicht sie wirklich haben, weiß auch sein Kollege Till.
Mein Name ist Dr. Till Luhnburg. Ich bin Oberarzt der Klinik für Koloproktologie im Humboldt-Klinikum, da im Department Chirurgie angesiedelt. Noch viel wichtiger ist aber, den Patienten zuzuhören und erzählen zu lassen. Also weil eigentlich erzählen die die Diagnose, aber du musst halt zwischen den Zeilen lesen und es heraushören. Und man muss halt gut zuhören. Es gelingt einem natürlich nicht immer, aber und ja, Zweitmeinung, klar. Man ist ja der einen Meinung quasi jetzt ausgeliefert. Man geht zum Arzt und der sagt so, nee, da kann man nichts machen. Dann muss man das ja erstmal so glauben oder hinnehmen.
Was ist die bestmögliche Option? Eine höchst individuelle, schwierige und ja, auch hochpolitische Frage. Bei Regina hieß es Folgendes.
Der Experte, der Spezialist, ist leider nicht allheilbringend. Der Palliativmediziner hat ein Gremium, wo er sagen kann, nee, Frau Maratea sollte man nicht operieren, das ist nicht gut für sie. Und der Psychologe kann gleichwertig zu mir als Chirurg sagen, doch, die ist total dafür und die ist mental so aufgebaut, das wäre schlimm und sie würde jede Lösung mitnehmen. Am Ende bleibt es an Personen hängen. Also die Einzelperson, die sich engagiert und die sich für die Patienten kämpft, Gedanken macht. Manchmal ist es ein Assistenzarzt, manchmal sogar eine PA oder einen Pflegenden. Sich kümmern, engagieren ist häufig wichtiger oder genauso wichtig wie die reine technische Expertise.
Oder eben der engagierte Ehemann.
Anekdote, ihr ganz lieber Mann ist an der gleichen Erkrankung auch erkrankt und den haben wir auch aufwendig behandelt. Die beiden sind schwer zu überzeugen, dass das keine ansteckende Krankheit ist. Also nein, Krebs ist nicht ansteckend. Es ist nur, dass die ganzen Jahre, wo seine Frau erkrankt war, hat er keine Vorsorge gemacht. Er hatte Symptome, aber hat sie komplett weggedacht, weil er immer in Sorge war für seine Liebe. Und dann, wenn es gar nicht mehr ging, dann ist er damit gekommen.
Darmkrebs, wie er zu Beginn bei Regina festgestellt wurde oder später bei ihrem Mann, gehört zu den häufigsten Krebserkrankungen in Deutschland. Jedes Jahr erkranken fast 54.000 Menschen.
Let's talk about Darmkrebs.
Es gibt schon ein Risikoprofil und das Profil ist eben, dass es ab 50 Jahren steigt, das Krebsrisiko. Es ist richtig, dass auch junge Menschen Krebs kriegen können oder Darmkrebs haben können. Das ist aber selten, also das ist nicht sehr wahrscheinlich einfach. Natürlich ist es so, also wenn man Blut im Stuhlgang bemerkt, dann das gehört es ist nicht normal, es stimmt irgendwas nicht. Kann sein, dass es nur eine Hämorrhoide ist, aber das gehört sofort abgeklärt.
Das Gute, wird Darmkrebs früh erkannt, sind die Heilungschancen sehr hoch. Mit anderen Worten, Darmkrebs lässt sich gut behandeln, vorausgesetzt, man hat ihn rechtzeitig diagnostiziert.
Das ist eine potenziell heilbare Krebserkrankung. Und so gehe ich ja mit den Patienten um, dass ich dann sage, also klar ist eine Katastrophe, die Diagnose jetzt, aber es ist in einem heilbaren Setting, also greifen wir jetzt an und machen alles dafür, dass es am Ende gut wird.
Häufig wird Vorsorge mit Früherkennung durcheinandergebracht. Die meisten sogenannten Vorsorgeuntersuchungen sind Früherkennungsuntersuchungen. Die Koloskopie mit 50, die Darmspiegelung mit 50 ist eine echte Vorsorge. Da werden Krebsvorstufen frühzeitig entdeckt, gepflückt und dann kriegst du keinen Krebs. Es kann auch sein, dass man früher einen Tumor entdeckt, sodass er heilbar ist, auch gut. Die behandeln wir ganz häufig. Erstmal ist es eine Vorsorge, das ist schon toll.
Der Darm hat ja keine Nervenzellen, die so Schmerzen oder so einem vermitteln. Das merkt man nicht. Und der Trick ist halt, dass wir wissen, dass Darmkrebs aus Polypen entsteht. Also das sind so Wucherungen in der Schleimhaut. Und wenn man diese Vorstufen des Darmkrebses, die ja viele Jahre bestehen, ehe es Krebs wird, wenn man die eben ganz einfach mit so einer kleinen Mini-Zange abknipst, dann sind sie weg und dann wird daraus kein Krebs. Also so einfach ist es wirklich. Deswegen ist es schade, dass eben nicht so viele Menschen diese Darmspiegelung wahrnehmen, dieses Angebot, weil wir halt mit dieser Darmspiegelung relevant Darmkrebs verhindern können.
Du hast es gehört, Vorsorge kann Leben retten und das Risiko an Darmkrebs zu erkranken deutlich senken. Etwas, das hingegen das Risiko erhöht, ist eine unausgewogene Darmflora. Oder kurz gesagt, wenn das ominöse Mikrobiom aus dem Gleichgewicht gerät.
Es ist aber so, dass wenn man sein Mikrobiom verändern will, so wie mit seinem Fingerabdruck, das geht eben nicht. Also man kann nicht eine Tablette nehmen, um sein Mikrobiom in ein gutes zu ändern. In dem Moment, wo man damit aufhört, stellt sich das alte Mikrobiom, der alte Fingerabdruck, stellt sich wieder ein. Und da sind wir in der Wissenschaft noch nicht so weit, dass wir sozusagen das Supermikrobiom haben, was wir dann jedem Patienten über Tabletten oder Stuhltransplantationen geben und dann kriegt er keinen Krebs mehr. Das gibt's noch nicht. Also was wir wissen ist, dass das Mikrobiom, also die Zusammensetzung der Bakterien im Darm, die gleicht so einem Fingerabdruck. Also ist bei jedem Menschen anders. Es ist so, dass es Patientengruppen gibt, beispielsweise Patienten, die Diabetes haben oder auch Patienten, die so chronisch entzündliche Darmerkrankungen haben, Colitis ulcerosa, Morbus Crohn, sowas, dass die ein deutlich verändertes Mikrobiom grundsätzlich haben.
Chronisch entzündliche Darmerkrankungen, davon kann vor allem die nächste Patientin berichten.
Ich bin Conny, komme aus Braunschweig. Ich habe 92 die Diagnose Colitis bekommen, war mein Kind, ein Baby, ein halbes Jahr alt. Habe mich eigentlich ganz gut rumgeschlagen. Ich habe ganz viel Cortison nehmen müssen. Habe gearbeitet noch, wo mein Sohn in den Kindergarten gekommen ist. Aber das war dann so schlimm. Und dann 2004 ist mir der Dickdarm entfernt worden, der ganze. Und seitdem habe ich unten einen Pouch. Das ist aus dem End- und Mastdarm. Und habe auch gut gelebt. Konnte Fahrrad fahren, wir konnten reisen. Unser Sohn wurde größer. Ende 2017 bis 2019 sind wir nach Amerika 3 Jahre. Da hatte ich gar nichts, vielleicht mehr Stuhlgänge. Also ich habe mehr Stuhlgänge wie du jetzt oder so. Konnte da eigentlich ganz gut mit umgehen. Manchmal war es schwierig, wenn du so Phasen hattest, wo du gar nicht raus konntest. Aber ich habe gesagt, nein, ich habe einen Sohn, ich habe einen Mann, ich will leben.
14 Jahre lang lebte Conny völlig kontinent, reiste durch die Welt, führte ein aktives kulturelles Leben. Doch mit der Zeit bemerkte sie zunehmend Beschwerden. Zuerst subtil, dann deutlicher, so dass ihr Alltag langsam beeinflusst wurde.
Und dann hatte ich so eine Blockade. Ich konnte nichts mehr trinken und nichts mehr essen. Das waren 3 Wochen, ganz schlimme Wochen. Sie haben wohl erkannt, dass es was gibt da unten. Aber nach 3 Wochen haben die mich einfach entlassen und haben gesagt, ja, das war's. Ich hätte ja aufgegeben.
So führte auch der Weg von Conny zu Skanderbursida nach Berlin. Mit dem Gepäck eine lange Vorgeschichte.
Nun muss man wissen, dass diese Krankheit, Colitis ulcerosa, ist eine häufige Vorstufe für Darmkrebs. Also hat man Darmkrebs bei ihr gesucht, obwohl sie keinen Darm mehr hat. Und man hat es nicht gefunden und nicht gefunden. Und sie ist zu uns gekommen zur Zweitmeinung. Aufgrund dieser Entzündung, die so stark war, dass Medikamente das nicht beherrschen konnten, musste sie proktokolektomiert werden. Also es wurde gesamte Dickdarm und Mastdarm entfernt, blieb nur noch der Anus. Das wurde rekonstruiert, repariert, indem man mit dem Dünndarm das so zusammengenäht hat wie eine Tasche, Pouch genannt. Und das Ganze wurde auf den Anus genäht als Mastdarmersatz. Damit hat sie 14 Jahre lang kontinent gelebt, durch die Welt gejettet, hat ein ganz aktives kulturelles Leben. Und dann hat sie zunehmend Symptome bekommen.
Mit Magensonde bin ich dann nach Berlin und dann komme ich auf die Station 20. Freitags die Biopsie, die haben mich aufgepäppelt, weil ich ja 15 Kilo abgenommen hatte. Ich war unter 50 Kilo. Und der Arzt hat gesagt.
Da haben wir sie zunehmend inkontinent gesehen, weil es wurden so häufig so dicke Proben entnommen, in der Hoffnung, was zu finden, dass das Organ, das Kontinenzorgan beschädigt wurde. Und um das zu vermeiden und um nicht wieder das Gleiche zu machen, haben wir mit einem ganz modernen, spezielles Ultraschallgerät, Endosonographie, sprich ein Ultraschallgerät, der innen im Körper, innen im Darm, und in dieses Gerät ist auch ein Kanal für eine Nadel und dadurch konnte man in die Tiefe eine Probe entnehmen und siehe dann einen ganz anderen Tumor entdeckt, kein Darmkrebs, sondern Analkarzinom.
Dank einer aufwendigen, präzisen und modernen Diagnostik konnte festgestellt werden, dass es sich um einen seltenen Krebs handelte. Analkrebs. Die gute Nachricht, die Prognose ist deutlich besser als erwartet.
Ihr wurde empfohlen, sich amputieren zu lassen, sprich den ganzen Beckenboden entfernen, weil man wusste nicht, was ist dieser Tumor, der da so wächst. Das braucht man nicht beim Analkarzinom, das heilt in aller Regel durch eine Bestrahlung. Man kann sein Organ behalten. Sie wurde bestrahlt. Also ohne Operation ist der Krebs weg gewesen.
Wir haben beide nicht aufgegeben. Ne? Ich habe 33 Bestrahlung und 2 Wochen Chemo. Ich bin jetzt seit 2 Jahren tumorfrei. Ich habe zwar noch andere ein bisschen Probleme unten, weil durch die Bestrahlung ist da ganz viel Haut kaputt gegangen. Aber dafür haben wir jetzt die Möglichkeit, weil ich ja auch immer noch viele Stuhlgänge habe, habe ich jetzt einen Darmschrittmacher bekommen und jetzt wird's gut und es wird noch besser.
Also gerade wenn man einen Enddarmkrebs hat, der wird bestrahlt und Chemotherapie und operiert, dann ist er vielleicht weg, aber es bleibt übrig eine Inkontinenz. Und das sind auch die Fälle, die wir behandeln. Und da gibt es nämlich, wenn man sich drum kümmert, ist zwar ein Nischenprodukt, aber da gibt es doch echt viele Sachen, die man machen kann, damit die Patienten eben nicht mehr inkontinent sind. Unter anderem auch Operationen, künstlicher Schließmuskel oder so Nervenstimulation wie so ein Beckenbodenschrittmacher, sowas gibt es.
Ein Beckenbodenschrittmacher wie bei Conny ist eine Therapieform bei Stuhlinkontinenz. Dabei werden mit leichten elektrischen Impulsen gezielt die Nerven stimuliert, die für die Kontinenz zuständig sind.
Dadurch, dass man ein Implantat eingibt und am Nervensystem des Unterbauchs stimuliert, verbessert sich die gesamte Funktion. Also das Gefühl verbessert sich, die Kraft, die Fähigkeit, dicht zu halten, verbessert sich. Die andere Option ist, dass man den Schließmuskel ersetzt. Wir haben sehr gut funktionierende hydraulische Systeme, wo der Mensch dann eine kleinere Operation hat, eine Manschette um den After implantiert bekommt und an der Bauchdecke einen Knopf hat mit einer Pumpe. Er drückt auf diesen Knopf und dann geht der Schließmuskel zu. Und der ist auch ziemlich dicht. Und wenn er auf Toilette gehen will, hat er einen anderen Knopf, da drückt er und geht auf. Sie hat diese Option angeboten bekommen. Der Beckenbodenschrittmacher ist deutlich weniger Chirurgie, hat sie ausprobiert, war ganz happy und das hat sie jetzt letzte Woche implantiert bekommen.
Also es geht nicht um mich, dass ich da irgendwie tolle OPs machen möchte oder große und da geht es gar nicht drum, sondern es geht wirklich darum, das für den Patienten zu machen, dass es am Ende für ihn eine Verbesserung ist. Also greifen wir jetzt an. Klar, ich bin von der Grundstruktur bin ich schon so anpacken, machen.
Till ist als Chirurg natürlich vor allem auf Operationen spezialisiert Und die laufen im Humboldt-Klinikum auf modernstem Niveau. Ich sage nur Operationssäle mit Lasertechnologie und OP-Robotern.
Also was wir ja wissen, ist, dass die minimalinvasive Chirurgie auf ganz vielen Ebenen unfassbare Vorteile für den Patienten hat. Minimalinvasiv heißt ganz kleine Schnitte. Und wenn wir im Bauch operieren, machen wir das eben mit einer Kamera und Instrumenten, die im Bauchraum sind, über Schnitte von einem halben Zentimeter oder einem Zentimeter. Das hat halt immense Vorteile für den Patienten, ob es Schmerzen sind, es ist blutärmer, es gibt also viele Vorteile. Und der Da Vinci-Roboter ist nichts anderes als letztendlich so eine minimalinvasive Operation. Nur eben, dass nicht mehr der Chirurg das Instrument in der Hand hält, sondern das Instrument hält der Roboter in der Hand. Und der Chirurg sitzt an einer Steuerkonsole, über die er das Instrument dann steuert. Aber die tatsächliche Bewegung übersetzt dann der Roboter in ein Greifen.
Für alle Dauerhörer unter euch, der Da Vinci-Roboter kam auch schon in der Urologie zum Einsatz. Hört gerne später nochmal rein. Erste Staffel, zweite Folge.
Und das hat eben insofern Vorteile, als dass der Roboter viel, viel feiner arbeitet. Der rechnet auch das Zittern raus, was jeder Mensch hat. Der zittert halt nicht. Die 3D-Optik und die zehnfache Vergrößerung machen das nochmal viel, viel, ja, die Darstellung halt nochmal viel, viel genauer. Und dann hat der Roboter eben ganz am Ende von den Instrumenten ganz viele kleine Gelenke, wodurch du die Instrumente in alle Richtungen bewegen kannst. Und zwar deutlich krasser als dein Handgelenk. Also du kannst um die Ecke und rückwärts operieren, weil das Instrument halt das zulässt. Und wenn man halt jetzt gerade Darmkrebs operiert, ist es ja wichtig, dass man wirklich alle Lymphknoten mit entfernt, weil die können ja Krebszellen enthalten. Und manchmal liegen die eben ganz dicht an Blutgefäßen oder auf der Bauchschlagader auf. Und dieser nicht zitternde Roboter, dann kannst du das anfassen und dann wirklich millimeterweise abpräparieren und hast eben nicht große Angst, dass du was verletzt, weil du das so extrem präzise siehst und machen kannst. Und deswegen benutzen wir den halt für so einen Kram ganz gerne.
Das, was in Ärzteserien so zu sehen ist, ist ganz selten bei uns, das gibt es eigentlich nicht. Aber eine nässende, eitrige, hässliche Wunde, die wehtut und stört und nie heilt, weil diese Patienten praktisch immer vorher bestrahlt wurden, um diese Tumore zu verkleinern und um die Prognose zu verbessern. Also haben wir eine Reihe an Menschen, die nach unten der Rumpf offen ist und wo statistisch ungefähr ein Drittel bis die Hälfte auseinanderreißt, sich infiziert. Um das zu verbessern, kann man Muskellappen entnehmen. Der beste und klassischste ist aus der Bauchdecke, der gerade Bauchmuskel. Und diesen Muskel mit dieser Haut kann man nach unten schwenken im kleinen Becken und das benutzen als Beckenbodenersatz. Das habe ich in England gelernt, damals 2015, 16, und haben wir jahrelang gemacht. Und dadurch heilt der Po sehr gut, aber es fehlt ein Stück Bauchdecke. Und dadurch haben die Patienten dann Komplikationen gekriegt der Bauchdecke.
Doch Dr. Bouassida wäre nicht Dr. Bouassida, wenn er nicht auch dafür eine Lösung hätte. Er und sein Team haben es geschafft, eine europaweit einzigartige Operationstechnik zu entwickeln. Die roboterassistierte Framm-Technik. Bei fortgeschrittenen Tumorerkrankungen kann der entfernte Beckenboden mit körpereigenem Gewebe wiederhergestellt werden.
Daher die Idee, den Lappen nicht mehr komplett mit Bauchdecke und Haut und so, also ein Loch, ein Defekt zu machen, sondern nur von hinten, robotisch. Die Bauchdecke hat ja mehrere Schichten und nur die hinteren Schichten, Muskel und Bauchfell, zu entnehmen. Das ist gut durchblutet, das ist nicht bestrahlt, da ist richtig Leben drin, da ist Lymphabfluss, da ist ein Immunsystem drin. Das kann man gut benutzen, um Beckenboden zu ersetzen. Und die vorderen Schichten, die Faszie, das ist das, was die Bauchdecke so stabil macht. Und diese stabile Bauchdecke wird gar nicht verletzt, gar nicht reingeschnitten, gar nichts gemacht. Als ich den Gedanken hatte, das kam, ich bilde ja regelmäßig aus im Labor am Schwein. Und in der Mittagspause, wenn die Trainees Pause machen, da habe ich immer selber geübt. Und im Austausch mit der Veterinärärztin, die sich um dieses Tier gekümmert hat, die sind ja alle sehr schmerzfrei und werden sehr, sehr gut gepflegt und behütet. haben wir darüber gesprochen, wie die Anatomie des Tiers ist, dass sie ganz ähnlich ist. Und da habe ich es ausprobiert und das ging so gut und so einfach. Ich war überrascht, dass keiner daran vorher gedacht hat. Und vor einigen Jahren war der erste Patient da, ein Herr mit einem großen Tumor und einem riesen Kugelbauch, wo ganz klar war, wenn der einen Bauchschnitt kriegt durch seine Bauchdecke, der kriegt nur Komplikationen. Den habe ich das erzählt und er hat darauf bestanden, diesen Eingriff zu bekommen. Haben wir alles verschriftlich und unterschrieben und er hat es bestanden und er ist immer noch ganz happy. Seitdem wir das machen, ist die Komplikationsrate dieser Wunden von 45% runter auf 4% die letzten 4 Jahre.
Operationen schenken im Idealfall nicht nur Lebenszeit, sondern auch Lebensqualität. Doch so offen, wie wir hier gerade über Stoma, chronische Darmentzündungen oder Darmflora sprechen, im Alltag sieht das oft anders aus. Sobald es über das vertraute Umfeld hinausgeht, ist vor allem eines gefragt: Diskretion. Und manchmal fehlt eben genau das. Das Mitgefühl, das sich Patientinnen und Patienten in der Versorgung so sehr wünschen.
Es gibt so diese Sketches über Kondome. Also diese Comedy-Situation für jemanden, der stuhlinkontinent ist, der um Kontinenzhilfsmittel, Stoma-Hilfsmittel gebeten hat. Und dann schallend in der Apotheke, sodass die Patientin mich fragt in der Arztsprechstunde, ist das immer so, ist das in Ordnung so? Und wer hat es als furchtbar, erniedrigend empfunden? Dieses Mangel an Empathie begegne ich schon immer wieder bei Gesundheitsberufe und Pflegeberufe.
Aber von vorne. Da steht also Doris in der Apotheke und dann?
Und dachte mir, oh Gott. Da sind immer so 3 Apotheker. Und wenn du jetzt da erzählst, was du machen lassen musst, dann kommen dann alle zu. Also habe ich mir einen Zettel geschrieben und habe der Apothekerin den hingelegt. Und die hat natürlich angefangen, ganz laut vorzulesen. Dann hat man psch, psch. Und dann wurde sie ein bisschen leiser und dann sagte sie, also sowas habe ich ja noch nie gehört. Da muss ich mal meine Kollegin rufen. Und die kam dann auch. Und die hat dann meinen Zettel bekommen und fing an, ganz laut vorzulesen.
Kurz zur Einordnung.
Frau Katz, weiß ich ganz genau, ist eine ganz liebe Dame, ist Stomaträgerin, hat eine Krebserkrankung, ist behandelt, ist tumorfrei, wird wiederhergestellt. Sprich, der Beutel an der Bauchdecke wird dann jetzt, weil es geheilt ist, wiederhergestellt. In der Zeit braucht sie Hilfsmittel mit unserer Anordnung.
Dann haben sie mir verschiedene Sachen so gezeigt, was ich machen sollte. Unter anderem auch so ein Abführmittel, sag ich. Musste ich ja nun sagen, da kommt doch nichts an. Ich habe doch einen Stomabeutel. Und daraufhin guckte die eine dann so. Und dann war das Thema, ja, was machen wir denn? Und dann sagte ich, ich brauche ganz einfach so einen Ballon. Und dann weiß ich schon weiter. Und dann sagte die zweite Kollegin, die da gekommen war, ja, und ganz war ganz laut. Und dann müssen sie ihre Pobacken zusammenkneifen. Und daraufhin dachte ich, jetzt erwürge die hier in der Apotheke. Und dann bin ich aber nach Hause gekommen, hatte so einen Gummiballon und habe dann noch zu der Apothekerin gesagt, weil ich so sauer war, sie kriegt ein Video von mir.
Und da war eine Schlange in der Apotheke und die ist ganz diskret, ist so ein bisschen eine schüchterne, liebevolle Dame, hat sie gesagt, ich brauche das. Da hat die Apothekerin das, wo ist meine Brille, was steht da? Und da hat sie ganz laut gesagt, nee, haben wir nicht. Und da hat sich hingedreht, wie ein Sketch. Deswegen haben wir eine Zettelwirtschaft, wo wir das draufschreiben, damit das nicht mündlich von Ärztin, Arzt an die Tresenmitarbeiterin gesagt werden muss, sondern hier ist der Zettel und da steht, dass wir für den Inkontinenten die und die Untersuchung machen müssen zum Beispiel.
Wir reden über Scham, Tabus und Empathie. Gleichzeitig stellt sich doch die Frage, wie schaffen wir es, das Thema natürlicher in den Alltag zu holen? Also so, dass Betroffene nicht noch stärker stigmatisiert werden, sondern das Gefühl haben, meine Situation wird ernst genommen, ohne dass man mich darauf reduziert.
Das ständige Beschäftigen mit seinen Exkrementen ist schon eine psychische Krankheit. Und jemand, der somatisch, also körperlich darmkrank ist, der gezwungen ist, sich ständig damit zu beschäftigen, das macht ihn psychisch krank. Seele, Darm, Kleinbecken sind sehr eng verwoben. Wenn Enttabuisierung der Behandlung, der Krankheiten, der Konzepte, das kann nur darüber laufen, dass diese Patienten Respekt entgegengebracht werden und nicht darüber, dass man erniedrigend ganz offen darüber redet, dass die oder die die Hose voll hat, eine Windel trägt und ähnliches. Das ist andersrum. Wir Gesundheitsberufler, ich benutze das Wort als Ganzes, müssen pädagogisch sein und selbstdiszipliniert sein, das ganz stringent vor Augen zu haben, dass das eine wichtige Sache, dass auch eine bettlägerige, ältere Person den Respekt verdient.
Nochmal zurück zu Till. Für ihn als Mediziner oder als Gesundheitsberufler zählt nicht nur die Operation. Genauso wichtig ist, dass seine Patientinnen und Patienten im Alltag zurechtkommen und ihr Leben wieder so normal und eben respektvoll wie möglich gestalten können.
Genau, weil wir ja auch mitkriegen wollen, was aus denen wird. Nach der OP schlägt man sich auf die Schulter und denkt so, good job. Aber ob es denn auf Dauer wirklich so ist, das zeigt sich ja dann erst. Und die kommen immer, immer wieder.
Und natürlich wollen wir genauso wissen, was aus Regina, Conny und Doris geworden ist.
Also Einschränkungen sind da. Also ich muss mit dem zufrieden sein, wie das ist. Es ist nicht immer einfach, es ist halt möglich.
Aber man weiß ja nicht, was kommt. Das ist es ja eben, ja. Also da darf man nicht so drüber nachdenken.
Also wichtig ist, dass, ich sage ja, dass man nicht aufgibt. Aber das Allerwichtigste ist, dass man überhaupt zum Arzt geht. Und wichtig ist, nach vorne zu gucken. Man vergisst auch. Man vergisst die Schmerzen, die man hatte. Mein größter Wunsch ist eigentlich Fahrradfahren.
Wie gesagt, also meine Probleme habe ich schon. Und ganz schlimm ist es eben, dass es mein Mann noch getroffen hat. Also das letzte Mal, als wir beim Arzt waren, weiß ich, welcher Arzt es mehr war, also nicht Herr Busita, der hat mir dann gesagt, na, haben Sie nicht zwei Toiletten? Ich sage, von was träumen Sie denn? Wir wohnen in einer normalen Wohnung, da gibt es keine zwei Toiletten, weil wir nun beide Probleme haben. Ja, also wenn einer auf Toilette sitzt und der andere muss ganz dringend, dann haben wir schon ein Problem. Aber wir haben keine zwei Toiletten.
Und? So still scheint das stille Örtchen gar nicht zu sein, oder? Wir haben es doch gehört. Mit dem notwendigen Respekt und Mitgefühl dem Betroffenen gegenüber wird aus dem Tabuthema auch ganz schnell ein Gesprächsthema. Denn warum sollten wir über etwas, das so unglaublich faszinierend ist, nicht mehr reden? Mehr als 100 Millionen Nervenzellen befinden sich im Darm. 70% der Immunabwehr werden genau dort gesteuert. Der Darm als Wunderwerk, als Chef des Körpers oder eben als zweites Gehirn.
Ich bin der stolze Mitgründer oder Erstgründer der Deutschen Psychoproktologiegesellschaft. Diese Zusammenhänge der Emotionen, der Psyche mit der Darmtätigkeit, dass das so eng ist, so eng verwoben und so problematisch sein kann, das ist allen Klinikern, die sich darum kümmern, bekannt. Jede Emotion ist verbunden mit irgendwas am Beckenboden. Jedes Aufschrecken ist Beckenbodenkontraktion. Entspanntes Wohlfühlsein kann man in der Analmanometrie messen, wenn man am Strand da liegt. Das sind keine Zusammenwirkung von zwei Pole, sondern das ist wirklich eins zusammen. Wir haben nur ein Gehirn und der beinhaltet zum Teil unser Beckenboden. Wenn das gestört ist, wenn da Probleme sind, verursacht das körperliche Schäden. Und das, was wir versuchen zu propagieren, ist, wir sind gegen die Dichotomie, hier im Fachwort. Also die Trennung Seele und Darm oder die Trennung in zwei Gehirne stimmt einfach nicht.
Okay, streng genommen ist der Darm vielleicht nicht unser zweites Gehirn. Aber ein Kommunikationsgigant ist er allemal. Heißt für uns, in Zukunft öfter mal auf unser Bauchgefühl hören. Denn am Ende gilt, unser Darm hat Charme. Und zwar eine ganze Menge. Das war die fünfte und letzte Folge der dritten Staffel von Echt krank. Vielen Dank an alle unsere GesprächspartnerInnen. Wenn dir diese Episode gefallen hat und du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere den Podcast auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es gute Podcasts gibt. Echt krank ist eine Produktion von Vivantes in Kooperation mit UVA, Soundpool Studio und Maniac Studios. Ich bin Nelly Thalbach. Tschüss, wir hören uns.
Meine erste Darmspiegelung, das war so schlimm. Also Leute, heute ist es gar nichts mehr. Geht zur Unter Suchung. Das sage ich jedem, ne? Mittlerweile.